Das Thema der Predigt heute lautet: Wehe, wenn der Weinberg fruchtlos bleibt. Wehe, wenn der Weinberg fruchtlos bleibt. Und der Predigttext ist das ganze Kapitel Jesaja 5. Normalerweise machen wir es so, dass wir am Anfang den Predigttext einmal vorlesen. Es ist ein ganzes Kapitel, das zugrunde liegt, und deswegen werde ich das jetzt nicht am Anfang vorlesen, sondern schrittweise durch die Abschnitte hindurchgehen. 4 Punkte habe ich euch mitgebracht. Wehe, wenn der Weinberg fruchtlos bleibt, ist das erste. Wehe, wenn die Früchte faul sind, das ist der zweite Gedanke. Drittens, wehe, wenn Gott Gericht vollzieht. Und viertens, wohl dem, der gute Früchte bringt. Wehe, wenn der Weinberg fruchtlos bleibt. Jesaja 5, wir haben das in den vorherigen Kapiteln schon gesehen, Jesaja 1 bis 4, da geht es viel um Gericht. Gericht und Gnade, ja, aber eben auch ein besonderes Augenmerk auf dem Gericht Gottes. Man hört immer mal wieder, oh, es wird so wenig über Gericht gepredigt. Das ändert sich heute, denn in dieser Predigt ist ganz klar und deutlich vom Gericht die Rede. Man kommt also gar nicht drum herum. Gott ist Richter. Wir haben es eben auch im Glaubensbekenntnis bekannt. Jesus kommt wieder zu richten die Lebenden und die Toten. Natürlich ist Gott der Richter, und wie gut, dass Gott richtet. Hier in Jesaja 5 beginnen wir mit einem Gleichnislied, kann man sagen. Und ich lese dazu die ersten beiden Verse vor. Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe, und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Ich möchte noch mal kurz daran erinnern, wann der Prophet Jesaja denn überhaupt gelebt und gewirkt hat. Das war ungefähr der Zeitraum 750 vor Christus bis 700 vor Christus. Unter den Königen Usia, Jotam, Ahas und Hiskia. Und hier muss er nun dieses Gleichnislied singen, beziehungsweise vortragen und aufschreiben. Und es ist ein Gleichnislied von dem Freund des Propheten. Wer ist der Freund des Propheten? Es ist Gott selbst. Denn Gott ist ja auch der Weinbergbesitzer. Er ist der Eigentümer. Und das ist uns bei Jesaja schon an anderer Stelle bekannt. Jesaja 3,14. Da heißt es: Ihr habt den Weinberg abgeweidet. Israel. Und Jeremia 12, Vers 10. Viele Hirten haben meinen Weinberg verwüstet und meinen Acker zertreten. Das Gleichnis vom Weinberg fasst die Geschichte Gottes mit seinem Volk in ein prägnantes Bild. Also die ganze Heilsgeschichte wird sozusagen in ein einprägsames und für die damalige Zeit für jeden verständliches Bild gefasst. Der Weingärtner legt den Weinberg an, er sucht eine gute, nach Süden ausgerichtete Hanglage aus, er bereitet den Boden vor, er gräbt um, macht, dass der Boden fruchtbar ist, nimmt die Steine raus aus dem Boden, das Unkraut weg, und er pflanzt edle Weinreben, damit gute und schmackhafte Trauben und Weine entstehen können. Er baut einen Turm. Warum baut er einen Turm? Wenn dann die Weintrauben da sind, dann kommen natürlich auch andere Leute, die sich dafür interessieren, oder auch Tiere oder was auch immer. Und dann wird ein Wächter aufgestellt, der den Weinberg bewacht bis zur Ernte hin. Oder auch, um Werkzeug dort zu lagern oder auch um Unterstand zu finden, wenn man an der Feldarbeit ist und dann kommt ein Sturm oder so, dann kann man dort in den Turm rein und sich schützen. Also deshalb ein Turm im Weinberg. Und er gräbt eine Kelter, wo man dann den Wein auch keltern kann und den Wein dann gewinnen kann aus den Trauben. Also der Weingärtner macht alles, was man machen muss, um einen guten Weinberg zu haben und auch gute Frucht zu ernten. Wir haben schon gehört, wofür steht der Weinberg? Israel ist Gottes Weinberg. Gott hat sich Abraham erwählt, Isaak, Jakob hat ihnen Verheißungen gegeben, hat sie geführt nach Ägypten, aus Ägypten wieder heraus, aus der Sklaverei befreit. Er hat mit ihnen einen Bund geschlossen, er hat ihnen das Gesetz gegeben, er hat sie durch die Wüste hindurchgeführt, 40 Jahre lang, hat lauter Wunder getan, hat sie ins Land Kanaan gebracht, hat die Kananiter raus und natürlich vor ihnen her sie auch vernichtet, hat ihnen deswegen das ganze Land schenken können, hat es ihnen geschenkt, hat sie dann mit Richtern versorgt, mit Königen, mit Propheten, mit Priestern und allem drum und dran. Viele Segnungen hat Gott gegeben. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Also hier hat ein Weingärtner wirklich alles getan, um einen wirklich guten Weinberg anzulegen. Und was erwartet ein Weingärtner, wenn er das alles investiert hat? Er will sich auch mal hinsetzen und einen guten Tropfen trinken. Also er erwartet Frucht. Ja, ist doch klar. Und so heißt es hier auch. Er wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Das heißt, Israel hat versagt. Es sollte Frucht bringen, das heißt, es sollte in der Bundesbeziehung mit Gott leben, sollte die Gebote halten, sollte nach den Ordnungen der Tora das Leben im Volk gestalten und sie taten es nicht. Sie wählten sich andere Götter und verwarfen den lebendigen Gott. Sie wählten die Sünde statt die Gebote und die Heiligung. Zusammengefasst in Vers 7, da heißt es, Gott wartete ja auf Frucht, er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. So sah es in Israel aus. Keine Frucht. Und ja, was soll der Weingärtner denn jetzt machen mit seinem Weinberg? Was ist denn dann die Konsequenz? Und jetzt spricht Gott mit seinen eigenen Leuten und ja auch mit seinem eigenen Volk. Vers 3. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Also er sagt, ihr sollt richten, die ihr zugleich die Angeklagten seid, fällt ihr bitte selber das Urteil über euch. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde. Und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Und ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Also, Gott kündigt jetzt an, die Mauer des Weinbergs, eine Dornhecke oder eine Steinmauer, wegzureißen und damit den Weinberg schutzlos zu lassen. Und genau das passiert dann in der Geschichte. indem Gott die Feinde ins Land kommen lässt. Erst die Assyrer 722 vor Christus, dann die Babylonier 586 vor Christus und sie zerstören die Städte und sie zerstören den Tempel und sie zerstören das Land, sie deportieren das Volk. Erst das Nordreich, dann das Südreich. Also der Weinberg wird verwüstet. Gott richtet. Wehe, wenn der Weinberg fruchtlos bleibt. Er gibt sein Volk in fremde Hände. Das wird hier auch mit aller Deutlichkeit klar gemacht. Es kommen Fremde ins Land und ernten das, was eigentlich Israel ernten sollte. Und verwüsten und zerstören. Nehmen sich die Häuser, nehmen sich die Ernten, nehmen sich die Kinder, nehmen sich, was sie wollen. Fremde kommen und nehmen sich das Land. Wehe, wenn der Weinberg fruchtlos bleibt. Ich glaube, dass wir heute in einer Zeit leben, wo wir ganz Ähnliches sehen. Wir leben in einem Land, das 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter sich hat. Wir sind das Land der Reformation. Denken wir nur an Wittenberg und Martin Luther und was die Reformation an Segen hervorgebracht hat. In die ganze Welt ist das gegangen, das Evangelium, von hier aus. Und Gott hätte allen Grund, bei uns gute Früchte zu suchen und zu finden. Und was tut unser Volk, unser Land, unsere Kirchen und Gemeinden? Sie fallen ab von dem lebendigen Gott. Sie stoßen das Evangelium von sich. Und sie bringen nicht die Frucht, die sie eigentlich bringen sollten. Die Frucht, die Gott bei uns sucht, auch in unserem Volk. Er findet sie nicht, weil wir meinen, wir wüssten es besser, so wie Israel damals. Wir sind ja gar nicht so anders. Und wir dürfen nicht glauben, dass wenn Gott uns so viele Segnungen ausschüttet, dass wir dann straflos einfach das machen können, was wir wollen. Und dann geht man mit offenen Augen durch die Straßen und wir sehen, wie unser Volk sich verändert. Fremde sind im Land und sie ernten jetzt die Früchte. Und da kann man sich drüber aufregen und kann sagen, wir brauchen geschlossene Grenzen und so weiter. Das wird aber alles nichts nützen, wenn unser Volk nicht Buße tut. Auf die Buße kommt es an. Das heißt, in der Bibel sind immer Gottes Gerichte, die durch Fremde ausgeübt werden, eine Geißel und ein Gericht Gottes über ein Volk, das sich von Gott abwendet. Dann kommen die Fremden und fallen in das Land ein und fallen über das Land her und nehmen sich, was sie wollen. Die Bewohner des Landes, die können noch so viel versuchen, sich zu wehren. Sie müssen erst Buße tun und ihre Sünden bekennen und umkehren zu dem lebendigen Gott und zu seinem heiligen Wort, erst dann wird sich etwas ändern. Nicht Politik ändert etwas, sondern wenn die Christen und wenn das Volk wieder auf die Knie geht und anfängt, Buße zu tun, dann können sich die Dinge ändern. Dann wird das Gericht aufgehoben. Buße ist gefragt. So war das damals in Israel, das gilt auch heute für unsere Zeit. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wehe, wenn die Früchte faul sind. Es folgen jetzt nach diesem Weinberglied 6 Weherufe. Weh denen, wehe denen. Also ein Fluch und Straf und Gerichtswort über denen, die den Bund Gottes brechen, die Frucht nicht bringen, die faule Früchte bringen statt gute Früchte. Hier wird jetzt konkret, was in Vers 7 gesagt wird. Gott wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Wie sieht das konkret aus? 6-mal ein Wehruf und wir gehen diese Wehrufe jetzt miteinander durch. Der erste Wehruf in Vers 8. Wehe denen, die ein Haus zum anderen bringen und einen Acker an den anderen rücken, bis kein Raum mehr da ist und sie allein das Land besitzen. Es ist in meinen Ohren das Wort des Herrn Zebaoth. Fürwahr, die vielen Häuser sollen veröden und die großen und feinen leer stehen. In kurz gefasst Materialismus. Also hier ist eine Gier nach dem Hier. Das, was man sehen kann, das, was man kaufen kann, das, was man greifen kann, was man verzehren kann, das will man haben. Also die Gier nach dem Sichtbaren, nicht nach dem Unsichtbaren. Diese Gier, diese Habgier, die Götzendienst ist, die wird hier gegeißelt. Hier ist es eine kleine einflussreiche Elite, die alles an sich rafft. Aber es kann uns allen so gehen, dass in unserem Herzen nur das ist, was man sieht. Und wir uns immer nur um das kümmern, was sichtbar und greifbar und machbar ist. Und nicht nach dem ewigen Fragen. Was wir mit Geld alles für Annehmlichkeiten kaufen können. Sicherheit, Wohlstand, Luxus, Urlaub, Auto, Freizeit, schöne Kleidung, Schmuck. Denken wir an das 3. Kapitel im Propheten Jesaja, wo Gottes Gericht über die schönen Frauen von Juda und Jerusalem ausgerufen wird. Aber es sind ja nicht nur die schönen Frauen, es sind auch die schönen die Männer. Es sind die einfach die Menschen, die das Äußerliche suchen, ja, und nicht das Geistliche, nicht das Ewige, wo die Habgier die Herzen füllt und das Leben bestimmt. Da schlägt Gottes Gericht zu. Der zweite Wehruf, den finden wir in Vers 11. Weh denen, die des Morgens früh auf sind, dem Saufen nachzugehen und sitzen bis in die Nacht, dass sie der Wein erhitzt und haben Harfen, Zittern, Pauken, Pfeifen und Wein in ihrem Wohlleben, aber sehen nicht auf das Werk des Herrn und schauen nicht auf das Tun seiner Hände. Also der zweite Wehruf trifft die, die sorglos feiern, die Party machen, lange Nächte, wenig Schlaf. Viel Alkohol, gutes Essen. Was interessiert uns Gott? Was interessiert uns die Ewigkeit? Am Anfang des Jahres, beziehungsweise Silvesternacht, zu diesem Jahr, eine fürchterliche Katastrophe in dieser Diskothek oder Club La Constellation in Crans-Montana. Das wurde für mich wie so ein Sinnbild für eine Zeit, die sich im Hier und Jetzt austobt, weil sie nur das Hier und Jetzt hat. Feiern und fröhlich sein, Spaß haben und plötzlich tut sich der Tod auf, der Todesrachen. Und verschlingt die Menschen mit einem Mal mitten in ihrem Feiern. Und es, wenn man sich überlegt hat, was da dann abgegangen ist, dass die Menschen angefangen haben zu filmen, wie sich das Feuer an der Decke ausbreitete. Sie haben ihre Videos gezückt und dachten, ach, das können wir jetzt filmen, das ist ja interessant. Und ahnten nicht, was sich da innerhalb von 1,5 Minuten entwickeln würde. Ich sage das hier nicht, weil wir jetzt von hochmütiger, frommer Warte aus den Stab brechen über diesen jungen Leuten. Nein, ich habe mir das wohl überlegt, dass das auf keinen Fall rüberkommen soll. Aber diese Sorglosigkeit einer Generation, der man nicht gesagt hat, dass dieses Leben sich nicht nur auf das Hier und Jetzt beschränkt, dass es einen Tag des Gerichts gibt, wo wir uns verantworten müssen vor unserem Schöpfer. Dass es eben nicht egal ist, wie wir unser Leben füllen, was wir tun und was wir lassen. Dass man das einer jungen Generation vorenthalten hat, dieses Wissen, das ist die eigentliche Katastrophe. dass man ihnen das rettende Wort nicht gesagt hat, dass Jesus Christus für unsere Sünden gekreuzigt, auferstanden von den Toten und wiederkommen wird mit Macht und Herrlichkeit, dass man ihnen das nicht gesagt hat. Und es haben dann später junge Leute bei der Trauerfeier über dieses Unglück gesprochen. Es waren junge Leute, Augenzeugen, die dann gesagt haben, wir wollen der jungen Generation Europas zurufen, genießt jeden Augenblick, solange ihr könnt. Das ist genau das gleiche Problem. Ja, es geht nicht darum, dieses Leben zu genießen, sondern wir müssen einer jungen Generation und unserem Volk und Europa sagen, es geht darum, dem lebendigen Gott zu gehören und die Ewigkeit zu gewinnen. Und das können wir nur durch Jesus Christus. Wehe denen, die nur dieses Leben haben. Wehe denen, die sich nur hier auslassen und austoben und feiern und fröhlich sind. Und dann tut der Tod seinen Rachen auf. Vers 13. Darum ist mein Volk weggeführt worden, weil es keine Erkenntnis hatte und seine Vornehmen mussten Hunger leiden und die lärmende Menge Durst. Darum hat das Totenreich den Schlund weit aufgesperrt und den Rachen aufgetan ohne Maß, dass hinunterfährt, was da prangt und lärmt, alle Übermütigen und Fröhlichen. So hart schlägt das Gericht Gottes zu. Und das müssen wir sagen. Das müssen wir verkünden, das müssen wir bezeugen, dass auch so Gott richtet. Und dass es am Ende die Menschen so ereilen wird, wenn sie nicht Vergebung ihrer Sünden, wenn sie nicht Jesus haben in ihrem Leben. Die große Frage für jede Generation neu ist, kennst du Jesus? Kennst du Jesus? Wenn du Jesus hast, hast du das Leben. Wenn du Jesus nicht hast, hast du das Leben nicht. Und das müssen wir den jungen Leuten sagen, damit sie eben nicht so sorglos dahin tanzen. Und sterben ohne Gott. Das dritte Wehe, Vers 18 und 19. Weh denen, die das Unrecht herbeiziehen mit Stricken der Lüge und die Sünde mit Wagenseilen und sprechen, er lasse eilends und bald kommen sein Werk, dass wir es sehen, es nahe und treffe ein, der Ratschluss des heiligen Israels, dass wir ihn kennenlernen. Wehe denen, die das Unrecht herbeiziehen mit Stricken der Lüge und die Sünde mit Wagenseilen. Wagenseile sind besonders starke Seile, nochmal etwas dicker als ein normales Seil, um Ladung zu sichern oder um ein schweres Gefährt von Pferden oder Rindern ziehen zu lassen. Die evangelisch-lutherische Kirche Hannovers hat eine Arbeitshilfe herausgegeben. Für queer-sensible und queer-freundliche Praxis in der evangelisch-lutherischen Kirche. Wenn man sich dieses, ich muss es so sagen, Machwerk einmal genauer anschaut, dann ist hier genau das, was der Prophet anspricht, 1:1 in unsere Zeit umgesetzt. Hier wird mit Stricken der Lüge und mit Wagenseilen der Sünde die biblische Sexualethik aufgehoben und eine Ethik der Unzucht mitten in der Kirche etabliert, als das, was jetzt zu gelten hat. Man hebelt das Wort Gottes, so wie es uns offenbart ist, man hebelt es aus mit Stricken der Lüge und Wagenseilen der Sünde. Wehe denen, heißt es hier. Gott sucht Frucht in seiner Kirche. Gott sucht Frucht bei denen, die die Kirche leiten. Gott sucht Frucht bei den Hirten. Sie sollen gute Hirten sein. Er sucht gute Frucht und findet schlechte. Und sie meinen, dass sie so davonkommen? wenn Israel nicht davon kam, sondern gerichtet wurde mit aller Schärfe? Und da meinen die Oberen der Kirche, dass sie mit solchen Sachen durchkommen? Nein, das werden sie nicht. Nur weil Gott jetzt noch nicht richtet, heißt das noch lange nicht, dass er nicht richten wird, und er wird richten. Sein Wort trügt nicht. Wehe denen, die dieses Gericht nicht kommen sehen, und wehe denen, die sich nicht verbergen vor diesem Gericht und sich unter das Kreuz bergen bei Christus und umkehren und Buße tun. Buße müssen sie tun über diesen Machenschaften, die sie da in die Kirchen hineintragen, in die Gemeinden und das Volk verführen, die Gemeinden verführen und die Menschen in die Irre leiten, die Jugend in die Irre leiten mit ihren bösen, falschen Wegen, die sie lehren. Zum Beispiel mit so einer Arbeitshilfe. Das ist keine Arbeitshilfe. Das ist eine Arbeitshilfe zur Unzucht und zum Unrecht. Wehe. Ein vierter Weheruf. Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Kann man eigentlich ganz direkt anknüpfen an das, was ich gerade gesagt habe. Da sehen wir das genauso umgesetzt. Ja, es wird alles in sein Gegenteil verkehrt. Das heißt, die gute Eheethik, wie sie in der Bibel an vielen Stellen geschrieben wird, wird ausgehebelt. Und aus Gut wird Böse und aus Böse wird Gut gemacht. Und das machen sie nicht etwa irgendwo im Götzentempel, sondern das machen sie mitten in den evangelischen Kirchen. Das ist das Unrecht. Oder nehmen wir das Lebensrecht des ungeborenen Lebens, des ungeborenen Kindes. In März 24 und jetzt auch in Luxemburg in diesem Jahr wird das in die Verfassung aufgenommen als ein garantiertes Freiheitsrecht der Frau, dass es sein eigenes Kind im Mutterleib töten darf. Und das wird gefeiert und beklatscht. Da sehen wir genau diese Umkehrung. Das Böse wird zu gut gemacht und das Gute wird zum Bösen gemacht. Und wenn du in Berlin auf die Straße gehst und für den Schutz des ungeborenen Lebens eintrittst, dann bist du ein Extremist, dann bist du radikal oder rechtsradikal. Also das Gute, wenn du eintrittst für das Leben, wird auf einmal als böse dargestellt. Von den Medien, von den Politikern und so weiter. Und das findet man dann in ganz vielen Bereichen. Die Missionare, die das rettende Evangelium in die Welt tragen, werden auf einmal als Kulturzerstörer dargestellt. Wenn ein Seelsorger helfen will, einem jungen Mann seine homosexuellen Gefühle zu überwinden mit Gottes Kraft und seinem Wort und mit der Kraft des Heiligen Geistes und ihm lehrt, dass Veränderung möglich ist, dann kriegt das auf einmal mit der Staatsanwaltschaft zu tun. Es gilt als radikal und als extrem, wenn man sagt, es gibt nur einen Weg zu Gott. Und das sagen wir ja nicht, weil wir das so sehen, sondern weil Jesus das so lehrt. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Deswegen ist es nicht radikal und extrem, wenn man das sagt. Es ist einfach nur die Wahrheit. Und wenn bibeltreue Christen aufgrund ihrer bibeltreuen Position als rechts oder als rechtsradikal geframed werden, ist das auch wieder so etwas. Deswegen hat Stefan diese wunderbare, klare und deutliche Schrift herausgebracht. Rechte Christinnen oder rechter Glaube, die Astrid hält es mir gerade hin und ihr könnt euch draußen ja Kopien mitnehmen und ihr kennt sie auch schon. Genau weil es darum geht, weil das Gute ins Böse und das Böse ins Gute verkehrt wird. Wehe. Der fünfte Weheruf. Da geht es um Selbstüberschätzung, da geht es um intellektuellen Hochmut. Dazu schauen wir uns Vers 21 an. Wehe denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. Das heißt, hier wird ein Wehe ausgesprochen über all die, die sich nicht unter dieses Wort beugen wollen. die immer wieder meinen, es besser zu wissen als das, was Gott offenbart. Wenn Gott offenbart am Anfang, ich habe diese Welt in 6 Tagen geschaffen und am 7. Tag habe ich geruht, und die dann kommen und sagen, nein, nein, er hat dafür Millionen von Jahren gebraucht, dann meinen sie, so klug zu sein und es besser zu wissen als er. Das ist nur ein kleines Beispiel. Oder wenn historisch kritische Theologen sagen, nein, ein barmherziger Gott hat es nicht nötig, für die Sünden der Welt seinen Sohn in die Welt zu senden und zu opfern. Das können wir heute nicht mehr so vertreten. Oder wenn die historisch kritische Theologie sagt, dass die Auferstehung Jesu von den Toten nicht als ein historisches Ereignis zu sehen ist, sondern symbolisch verstanden werden muss, um damit für die Vernunft und den modernen Menschen etwas annehmbar predigen zu können, dann weiß man es immer wieder besser als die Bibel. Und das ist genau, wo Gott sagt, wehe denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. Nein, wir müssen uns unter dieses Wort stellen und dieses Wort predigen. Und wenn dieses Wort sagt, Jesus ist leiblich auferstanden, in die Geschichte hinein, dann ist das so gewesen. Und wenn Gott sagt, ich habe die Welt in 6 Tagen geschaffen, dann ist es so. Dann beugen wir uns unter sein Wort und glauben, was er sagt. Und meinen nicht, es besser zu wissen. Und nun noch der 6. Weheruf. Wehe denen, die Helden sind, Wein zu saufen und wackere Männer starkes Getränk zu mischen, die den Schuldigen gerecht sprechen für Geschenke und das Recht nehmen denen, die im Recht sind. Die Verdrehung des Rechts. Man braucht nur in die Zeitungen zu gucken, um zu sehen, was da abgeht in Europa und in Deutschland. Wir denken an die Päivi Räsänen in Finnland, die man verurteilt hat dafür, dass sie sich ganz normal von der Bibel eine Broschüre geschrieben hat, wo sie ganz klar sagt, die Ehe zwischen Mann und Frau ist das biblische Modell, das ist das, was richtig ist vor Gott und so sollten wir es leben. Und die anderen Formen sind eben aus Gottes Sicht nicht in Ordnung, wie Homosexualität, ob es Männer oder Frauen praktizieren. Und dafür wird sie angeklagt für Volksverhetzung. Und die Richter und die Staatsanwälte sind über Jahre hinter ihr her, um sie zu verklagen und zu verknacken. Und da gäbe es jetzt noch viele andere Beispiele, die man nennen könnte. Wehe denen, die den Schuldigen gerecht sprechen für Geschenke und das Recht nehmen denen, die im Recht sind. Kommen wir zum 3. Wehe, wenn Gott Gericht vollzieht. Was wird der Weinbergbesitzer tun, wenn der Weinberg keine Frucht bringt? Und was wird er tun, wenn die Früchte faul sind und nicht gut? Und da gibt es hier einen ganzen langen Abschnitt dazu. Ich lese einen Teil davon, ab Vers 24. Darum, wie des Feuers Flamme Stroh verzehrt und Stoppeln vergehen in der Flamme, so wird ihre Wurzel verfaulen und ihre Blüte auffliegen wie Staub, denn sie verachten die Weisung des Herrn Zebaoth und lästern die Rede des Heiligen Israels. Darum ist der Zorn des Herrn in Brand über sein Volk und er reckt seine Hand wider sie und schlägt sie, dass die Berge beben und ihre Leichen sind wie Kehricht auf den Gassen. Und bei all dem lässt sein Zorn nicht ab, sondern seine Hand ist noch ausgereckt. Er wird ein Feldzeichen aufrichten für das Volk in der Ferne und pfeift es herbei vom Ende der Erde und siehe, eilends und schnell kommen sie daher. Keiner unter ihnen ist müde oder schwach. Keiner schlummert noch schläft, keinem geht der Gürtel auf von seinen Hüften und keinen zerreißt der Schuhriemen. Und so geht es noch weiter. Gottes Gericht kommt. Ich hatte es schon vorhin gesagt, wie dann die Fremden in das Land fallen. Erst die Assyrer, dann die Babylonier. Der Zorn des Herrn ist entbrannt über sein Volk. Und er hat seine Hand ausgereckt wider sie und geschlagen, dass die Berge beben. Ihre Leichen liegen wie Kehricht auf den Gassen. 700 Jahre später. Also wir gehen jetzt von Jesaja 700 Jahre in die Zukunft. Jesus ist da. Wieder erschallt Gottes Ruf in Jerusalem. Wieder erschallt sein Wort in Juda. Und hört, was der Sohn Gottes sagt. Weh euch, Reichen, denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet weinen und klagen. Weh euch, wenn jedermann gut über euch redet, denn das Gleiche haben ihre Väter den falschen Propheten getan. Merken wir, es ist eine zeitlose Botschaft, die der Prophet Jesaja hier bringt und die sich jetzt 700 Jahre später in den Worten Jesu wieder hören lässt. Es ist eine Botschaft, die auch heute gilt. Weh euch, wenn ihr hier im Diesseits euer Ein und Alles sucht und den lebendigen und ewigen Gott in Jesus Christus offenbart und sein ewiges Wort von euch stoßt. Wehe euch, ihr werdet das nicht überleben in Ewigkeit. Und dann geht es weiter. Wieder ein Gleichnis. Wieder ein Gleichnis vom Weinberg und dem Weingärtner. Jesus predigt über den Weinberg und die Ermordung des Sohnes des Weinbergbesitzers. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen. Und als die hohen Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen. Aber sie fürchteten sich vor dem Volk, denn es hielt ihn für einen Propheten. Der Weinbergbesitzer sendet seinen Sohn in den Weinberg und sie töten ihn. Sie ermorden den Sohn des Weinbergbesitzers. Und was wird Gott mit einem solchen Volk tun, das das tut? Er gibt den Weinberg anderen. Und die sollen ihre Frucht bringen. Das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Frucht bringt. Wer ist dieses Volk? Wo ist dieses Volk? Es sammelt sich in der Gemeinde Jesu aus den Juden, aus den Nationen, auf der ganzen Erde entsteht ein Volk, das seine Frucht bringt. Aber Jesus wird Gericht vollziehen, wehe denen, die nicht zu diesem Jesus kommen. Er ist der Stein, der jeden zermalmt, der nicht zu ihm kommt. Er ist der Richter, der im Weltgericht scheidet. Die einen zur Linken, die anderen zur Rechten. Matthäus 25, 41. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und zu den Seinen sagt Jesus: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Ja, es gibt ein ewiges Gericht und wir müssen das den Leuten sagen. Ja, es gibt eine Scheidung am Ende der Zeit. Die einen zur Linken, die anderen zur Rechten. Und die, die zur Linken stehen, werden in Ewigkeit in die Hölle gehen. Werden ohne Jesus, ohne Vergebung ihrer Sünden in die Hölle gehen, werden unter dem Zorn Gottes sein in Ewigkeit. Wenn Gott sagt, dass er richtet, dann richtet er auch. Sagen wir das den Leuten. Und sagen wir, dass es eine rechte Seite gibt, auf der das Leben ist, da wo Jesus ist. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist vom Anbeginn der Welt. Das ist Wahrheit. Kommen wir zum vierten Punkt. Wohl dem, der gute Früchte bringt. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Gott sucht nun auch Frucht bei dir. Gott sucht nun auch Frucht bei dir. Findet er Frucht bei dir? Findet er Frucht bei mir? Und jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem wunderbaren Wort aus Johannes 15. Denn wenn ich all das gehört habe, dann muss ich doch denken, ich bin auch nicht besser als Israel. Ich bin auch nicht besser als die jungen Leute in der Bar, die da einfach feiern und fröhlich sind. Auf einmal kommt der Tod und haben nicht damit gerechnet. Ich bin nicht besser, einen Deut besser als sie. Wie kann ich denn Frucht bringen? Wie kann ich denn so leben, dass ich nicht unter das Wehe, Wehe, Wehe komme? Jesus sagt uns hier die Antwort. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Das ist die Antwort. Bleibt in mir und ich in euch. Komm zu Jesus. Bleib bei Jesus. Bleib in Jesus und er in dir. Dann bringst du Frucht, die Gott sucht. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, der bringt viel Frucht, der bringt viel Frucht, er wird die Frucht bringen. Du brauchst nicht da zu sitzen und versuchen, irgendetwas aus dir rauszupressen. Bleib einfach bei Jesus. Sei in Jesus und lass Jesus in dir sein. Sei in seinem Wort und sein Wort in dir. Und dann wird die Frucht kommen. Unsere Glaubensschwester Gisela Wilhaine ist vor wenigen Tagen heimgegangen. Sie gehörte zum Gemeindehilfsbund, auch zur Martini-Gemeinde, lebte zum Schluss in Lemförde. Sie liebte Blumen und Pflanzen und sie liebte auch dieses Wort vom Weinstock und von den Reben. Und sie hat gesagt, und das war ihr wichtig geworden, nicht das ist ein Christ, wo draußen Christ dran steht oder den Namen trägt, dass er Christ sei, sondern das ist ein Christ, wo Christus drin ist. Genau diese einfache Botschaft ist es. Christus muss in dir sein. Dann bringst du Frucht. Dann bist du am Weinstock. Dann kommt die Frucht. Lasst uns in Christus sein und Christus in uns. Und dann bringen wir die Frucht, die Gott bei uns sucht. Und wie sieht diese Frucht aus? Da könnte man jetzt auch wieder eine neue Predigt drüber machen. Machen wir nicht. Aber ich lese Galater 5, 22 und 23. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Lasst uns diese Früchte hervorbringen, auch in der kommenden Woche. In unseren Ehen, in unseren Familien, da wo wir unterwegs sind, wo wir arbeiten, wo wir Urlaub machen, lasst uns diese Frucht hervorbringen. Nicht aus eigener Kraft, sondern immer in der Verbindung mit Jesus Christus. Das ist das Wichtigste, das ist das Höchste, nur durch ihn in uns. Wehe, wenn der Weinberg fruchtlos bleibt. Wehe, wenn die Früchte faul sind. Wehe, wenn Gott Gericht vollzieht und wohl dem, der gute Frucht bringt. Amen.